Fangen wir heute wirklich überpünktlich an, weil, wie gesagt, wir müssen alle heute noch in H5 laufen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen 8. und auch meiner letzten Vorlesung hier für Weihnachten. Und ich versuche heute den Kreis mit Ihnen zu schließen über das, was wir alles in den letzten Stunden hier gemeinsam gelernt haben. Und das heißt, wir werden uns heute nochmal mit Erkrankungen des Immunsystems beschäftigen. In dem Fall sind es Allergien. Das ist ein wichtiges Topic auch für Apotheker, weil ich glaube, wenn Sie mal wirklich in der Realität in der Apotheke sind, sind es relativ viele Kunden, die letztendlich auch mit Allergien zu Ihnen in die Apotheke kommen. Gleichzeitig möchte ich noch ein bisschen was über HIV erzählen. Das ist ein Thema, was nach wie vor brandaktuell ist und vielleicht auch immer wieder mehr aktuell wird, weil das mittlerweile sich anscheinend aus dem Kurzzeitgedächtnis der Menschen verabschiedet hat, wie gefährlich dieser Virus eigentlich wirklich ist. Und ich werde Ihnen da noch ein paar Fakten dazu geben und auch ein paar neue Entwicklungen, wie man sowas medikamentös heute versucht zu behandeln oder auch mit modernen gentechnologischen oder gentherapeutischen Methoden versucht, hier weiterzukommen. Also, ich habe dieses Bild Ihnen letztes Mal schon mal gezeigt. Wir haben letztes Mal sehr viel über diese sogenannten Autoimmunerkrankungen geredet. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass eben vieles, was wir früher als chronische Erkrankungen oder als chronisch-inflammatorische Erkrankungen kennen, wir mittlerweile wirklich in die Gruppe der Autoimmunerkrankungen einordnen. Heute geht es um Klasse 1 Hypersensitivitäten, sprich Allergie. Und ich glaube, dass jeder von Ihnen bereits wahrscheinlich auch so weiß, ohne dass ich Ihnen das erzählen muss, dass hier zwei Moleküle eine wichtige zentrale Rolle spielen, nämlich einmal IgE-Antikörper und zum anderen Interleukin 4 und natürlich die Zielzellen von diesem IgE-Antikörper, nämlich basophile Granulozyten oder Mastzellen. Wir werden uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, was hier passiert. Ich will Ihnen erstmal dazu ein paar Fakten geben. Diese Reaktion, um die es jetzt hier geht, und es geht hauptsächlich um die Produktion natürlich von Interleukin 4 im System, ist eine Reaktion, die kommt auf jeden Fall von den sogenannten TH2-Zellen, also Zellen, die eigentlich für die humorale Reaktion verantwortlich wären. Was jetzt aber hier passiert ist, dass diese Zellen, die normalerweise Interleukin 4, 5 und Interleukin 13 produzieren sollen, dass wir auf jeden Fall feststellen, dass Menschen, die dafür sehr sensibel sind, sogenannte atopische Personen, auf jeden Fall stetig erhöhte IgE-Level im Blutserum zeigen. Das heißt, jeder normale Mensch hat eben eine bestimmte Menge davon, aber Leute, die eben sehr sensibel dafür sind, allergisch zu reagieren, haben deutlich mehr IgE. Und wir wollen heute verstehen, warum das so ist. Was dann eben passiert ist, dass eben Mastzellen, die FC-Rezeptoren tragen, die wir dann FC-Epsilon nennen, für IgE-Antikörper, die hier gebunden wird. Wir haben auch schon FC-Gamma-Rezeptoren kennengelernt, die ja IgG binden sollen. Also das ist eine ganz einfache Nomenklatur. Die tragen eben anhand dieser Rezeptoren, sind sie eben Ziel für IgE. Das heißt, wenn jetzt hier antigentragende IgE-Antikörper binden, dann führt es eben zur Degranulation dieser Zellen. Und das bedeutet eben, dass neben Histamin zum Beispiel auch eine ganze Reihe von sogenannten Zytokinen, die proinflammatorisch wirken, ins System abgegeben werden. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer ergründen. Es gibt noch einen dritten Level neben Histamin und diesem Proinflammatorika, nämlich die Synthese oder die erhöhte Synthese von Prostaglandinen und Leukotrienen, die letztendlich die Langzeiteffekte auch noch verursachen, die bei Allergikern eben auftreten, zum Beispiel Asthma. Wenn man sich jetzt mal diese sogenannten atopischen Personen genauer anschaut, stellen wir fest, dass es eine genetische Disposition dafür gibt. Und ich will Ihnen kurz erklären, was da dahinter steckt. Also ich habe Ihnen gerade gesagt, diese erhöhten IgE-Level, die man in diesen Personen normalerweise findet, also zumindest wenn es wirklich genetisch bedingt ist. Normalerweise haben wir relativ wenig IgE-Antikörper. Also normale Menschen haben weniger als 1 Mikrogramm pro Milliliter von diesem Antikörper. Atopische Personen haben bis zu 1 Milligramm pro Milliliter nur IgE-Antikörper. Und man hat auch den Grund dafür gefunden. Und der Grund dafür ist ein SNP. Ich hoffe, Sie wissen alle, was ein SNP ist. Das heißt, ein Basenaustausch, sowas Primitives wie ein Basenaustausch, in einem Cluster von Zytokinen, also es liegt in dem Promoter, der für diese Zytokine sozusagen sehr relevant ist. Und das führt dazu, dass auf Chromosom 5q die Gene IL-3, 4, 5, 9 und 13 vermehrt hergestellt werden. Das heißt also, jeder, der sozusagen genetisch bedingt allergisch ist, macht einfach zu viele Zytokine von Grund auf. Und die Menge an Interleukin 4 ist extrem kritisch. Also Interleukin 4 und 13 sind eigentlich wichtig für den Switch, den ich Ihnen erklärt habe, nämlich von im IgM-IgD-System auf IgE umzuschalten. Das heißt, aufgrund dieser genetischen Disposition ist immer so viel Interleukin 4 vorhanden, dass bei jedem Klassenswitch einfach fälschlicherweise, anstatt IgG zu machen, plötzlich IgE hergestellt wird. Und das ist eben natürlich eine Disposition, dagegen kann man auch wirklich nichts machen, das macht die Leute extrem sensibel, weil natürlich ihr Mastzellsystem dadurch hochgradig sensibilisiert wird, wenn zu viele IgE-Antikörper da sind. Was wir aber auch noch sehen ist, und das habe ich Ihnen auch schon mal in einer der letzten Vorlesungen erklärt, dass auch hier wieder bestimmte MHC-Kombinationen die Leute natürlich auch sensibel machen können, und zwar, wenn es um sogenannte Mimotope geht. Das heißt also MHCs, die einfach in der Lage sind, zum Beispiel fremde und körpereigene Peptide von ähnlicher Struktur oder auch Sequenz möglicherweise zu präsentieren, und das ist eben eine Eigenschaft, die haben nur wenige Leute, kann eben dafür sorgen, dass solche Leute sensibler sind. Und wir stellen es auch immer daran fest, dass es eben hauptsächlich bestimmte Allergene sind, auf die solche Leute reagieren. Meistens sind es Enzyme. Ob das jetzt von irgendwelchen Bettwanzen ist oder von irgendwelchen pflanzlichen Pollen, es sind meistens Enzyme, worauf die Leute wirklich sehr sensibel reagieren. Gut, zu den Mastzellen will ich noch ganz kurz sagen, dass wir rein formal histologisch sogenannte mukose-assoziierte Mastzellen von sogenannten Bindegewebsmastzellen unterscheiden, eben da, wo sie eben im Körper an unterschiedlichen Stellen vorkommen. Sie besitzen etwas unterschiedliche Inhaltsstoffe, je nachdem, in welchem Gewebe sie sind. Das liegt natürlich daran, das ist eigentlich relativ logisch, dass Zellen sich immer ein bisschen mit ihrer Umgebung arrangieren und natürlich auch Signale empfangen und dadurch die Inhaltsstoffe etwas anders sind. Aber was natürlich jeder von Ihnen weiß, wenn Sie eben eine Vernetzung machen von Antigen mit IgE-Antikörpern an diesen FC-Epsilon-Rezeptoren, dass sie diese Zellen zur Degranulation bringen. Und das, was natürlich sofort wirkt, sind Histamine und Lipide, die eben die glatten Muskelzellen betreffen. Und diese Reaktion, die kennt jeder, der Allergiker ist, dass sich nämlich die Gefäße massiv weiten, dass die Hautstellen sich röten können, dass praktisch das Gefäßsystem leaky wird, wenn man dazu sagt, dass also es viel einfacher ist für Zellen eben dort zum Beispiel diesen Prozess der Extravasation durchzuführen, also weiße Blutkörperchen, die das System dort verlassen können. Aber wie gesagt, die Zytokine, die die Langzeiteffekte machen und damit proinflammatorisch wirken, sind ebenfalls wichtig. Das heißt, wir unterscheiden bei dieser Reaktion auf jeden Fall eine sogenannte rasche und eine verzögerte Reaktion, die von diesen beiden Ästen herrührt. Gut, was jetzt da drin ist, ist wie gesagt, hier nochmal aufgeführt, wir haben heparine Histamine, also Polyaminsysteme, die normalerweise eigentlich membranschädigend sein sollen, für Parasiten zum Beispiel. Aber wir haben auch jede Menge Proteasen und die Proteasen sind das eigentliche Problem. Das heißt, wenn Sie ständig Mastzellen zur Degranulation bringen, dann ist natürlich diese, ich sag mal, Immediate-Reaktion das, was Ihnen Beschwerden macht. Aber was langfristig viel schlimmer ist, ist, wenn Sie in Geweben ständig Proteasen sezernieren, zerstören sie diese Gewebe. Und das ist auch das, was eigentlich jedem passiert, der solche chronischen Erkrankungen hat, ist, dass letztendlich sich die Gewebe im Laufe der Zeit umbilden und dass das massive, sagen wir mal, Beeinträchtigungen der Person hinterherzieht, die eben ständig diese Gewebe, dieses Tissue Remodeling machen können aufgrund der Proteasen, die hier sezerniert werden. Die Lipide, die hier wichtig sind, also die verzögerte Reaktion, sind die, die Sie schon kennen wahrscheinlich oder von denen Sie sicherlich im Hauptschritt noch öfters hören werden, nämlich Prostaglandine und Leukotriene. Sie wissen wahrscheinlich schon aus der Vorlesung von Herrn Steinhilber, dass es die sogenannte Arachidonsäurekaskade ist. Und Sie sollten auch wissen, dass hier zwei wichtige und für Entzündungsprozesse sehr wichtige Proteine oder Enzyme hier dastehen, nämlich COX und die 5-Lipoxygenase. Das Lieblingsthema von Herrn Steinhilber. Und diese zwei Enzyme sind eben in der Lage, aus diesem Grundstoff, aus dem Ausgang dieser Kaskade, eben Prostaglandine und Leukotriene herzustellen. Leukotriene werden dann noch weiter modifiziert. Es gibt eben verschiedene Subtypen davon. Und dieses System ist eben wichtig und COX-Inhibitoren sind die klassischen Therapeutika, nämlich die NSAIDs. Also das kennt wahrscheinlich jeder. Jeder, der schon mal ein Aspirin geschluckt hat, der inhibiert zum Beispiel COX. Und diese proinflammatorischen Zytokine sind hier nochmal aufgeführt und ich habe Ihnen, sagen wir mal, die unterstrichen, die Ihnen ein klares Signal geben sollen, dass das wirklich proinflammatorisch ist. Wir haben auf der einen Seite TNF-Alpha, aber Interleukin 1 und Interleukin 6 sind wirklich die klassischen Proinflammatorika. Und ich habe Ihnen letztes Mal auch erzählt, wie bedeutsam Interleukin 6 sein kann, zum Beispiel wenn es darum geht, TH17-Zellen herzustellen. Also Interleukin 6 in Kombination mit TGF-Beta ist praktisch der Auslöser für die TH17-Zellen, der diese Manifestierung der chronischen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen hervorruft. Das da hier sind Lockstoffe, also MIP1-Alpha, MIP1-Beta sind klassische Lockstoffe, die andere weiße Blutkörperchen attraktieren sollen. Und dass hier noch GM-CSF hergestellt wird, ist natürlich auch interessant. Das heißt, wenn diese Zellen sich sozusagen abgearbeitet haben durch die Granulation, sorgen sie gleichzeitig dafür, dass im Knochenmark wieder Granulozyten und Monozyten hergestellt werden. Dafür steht dieses GM und CSF als koloniestimulierender Faktor. Das heißt, wenn Sie das auf Zellen geben, die sich gerade im Knochenmark differenzieren, werden Sie hauptsächlich myologische Zellen, nämlich also Granulozyten und Monozyten, Makrophagen herstellen können. Gut, also wie gesagt, wir haben die unterschiedlichen Bindegewebs- und mukosa-assoziierten Zellen. Wie gesagt, wir unterscheiden es aber rein formal, wo man die findet. Man findet es also einmal im Respirationstrakt, im Gastrointestinaltrakt, wo diese Zellen natürlich dann in der Darmwand oder eben sich im Epithel des Respirationstrakts befindet. Oder wir unterscheiden die im Bindegewebe der Haut sind. Und das kennt auch jeder, der schon mal mit Brennnesseln in Kontakt gekommen ist oder sonst irgendwas. Dass natürlich in der Haut solche Reaktionen stattfinden, ist eben auch klar. Meistens liegen diese Zellen hier ziemlich dicht an Blutgefäßen und auch Nervenzellen. Deswegen brennen Brennnesseln auch. Aber wie gesagt, die Hauptreaktion, die Sie kennen, ist, dass sich Ihre Blutgefäße massiv weiten können, wenn so eine Reaktion stattfindet. Weil Sie eben, das würde ich mit den bloßen Augen sehen können, dass hier so eine Degranulation gerade stattfindet. Die zwei Stoffe, die dafür sorgen, dass sich Blutgefäße hier massiv weiten können in der Haut, sind NO, das ist ein Gas, und Prostacyclin. Das führt dazu, dass eben die Muskulatur in diesen Gefäßen dilatiert werden und sie dadurch praktisch eine Leakiness erzeugen. Und ich glaube, ich habe dazu auch ein Bild, das Ihnen das weiter mal klar macht. Also, wie gesagt, das können Sie auch einfach in der Natur selber mal erleben, wenn Sie mal durch Brennnesseln laufen. Aber Sie können natürlich auch jemanden, der allergisch ist, ein Antigen einfach subdermal initiieren. Und die Reaktion, die erfolgt, ist eben genau das, dass diese Kapillare hier mit den Mastzellen drumherum durch die Degranulation sich massiv dilatieren kann und eben leaky wird, was dazu führt, dass Sie eigentlich hier Blutserumaustritt haben und die Hautschilde sich massiv rötet, was dann jeder kennt. Es juckt dann plötzlich, es wird dick, es wird rot. Das hat wahrscheinlich jeder von Ihnen auch schon mal erlebt. Das ist eine klassische Reaktion, die auch bei Gesunden passiert. Aber wie gesagt, Allergiker eben speziell auf ihr Allergen, was sie kennen. Und das ist leider ein schlechtes Bild, aber was hier gemacht worden ist, was Sie hier sehen, hier, wo der schwarze Punkt gesetzt ist, wurde irgendwas indiziert und man markiert dann praktisch den Bereich der Rötung, um festzustellen, also beim Hautarzt, wie massiv jemand auf ein bestimmtes Allergen zum Beispiel reagiert. Und das ist auch die klassische Art und Weise, wenn jemand allergisch ist, wie man vorgeht, dass man also Kombinationen aus Allergenen appliziert bekommt, auf dem Arm zum Beispiel, damit man das eingrenzen kann, welche Allergene eigentlich wirklich jemanden hier massiv zu dieser Reaktion zwingen können. Gut, in den Bronchien ist es ein kleines bisschen anders. In den Bronchien kann eben passieren, dass jemand, der allergisch ist, und das ist eine Gefahr, in der sich jeder Allergiker eigentlich befindet, dass irgendwann mal diese allergischen Reaktionen sich so manifestieren, dass jemand Asthma bekommt. Und das ist eigentlich für uns immer so eine Art Worst-Case-Szenario, weil ich glaube, das ist das Lebensbedrohlichste, was wahrscheinlich ein Allergiker wirklich erleben kann, wenn er plötzlich keine Luft mehr bekommt durch eine Bronchiokonstriktion. Und das liegt eben daran, dass diese Mastzellen hier verschiedene Sachen machen. Zum einen erhöhen sie massiv die Schleimproduktion, indem Angiotensin 1 in Angiotensin 2 verwandelt wird durch Chymase. Das Tissue Remodeling ist eben das, was langfristig bei solchen Leuten zu solchen massiven und auch irreparablen Gewebeschädigungen führt. Das heißt, jemand, der wirklich Asthma hat, wird im Laufe der Jahre ein immer starres Gewebesystem haben, das praktisch kaum noch irgendwas kann, was es normalerweise tun kann. Und das ist eben, wie gesagt, für uns eigentlich das, was klassischerweise therapiert werden muss. Also ich glaube, keiner regt sich auf, wenn er mal einen roten Punkt auf der Haut hat, weil er sich irgendwie mit dem Allergen konfrontiert hat. Aber ich glaube, das hier ist eben das, was uns wirklich interessiert. Und das ist eben, darüber sollte man ein paar Sachen wissen, deswegen auch. Wie gesagt, hier steht nochmal die Reaktion von IgE, die habe ich Ihnen vorhin schon mal im Bild gezeigt. IgE führt eben dazu, dass diese Mastzellen degranulieren. Es werden in dem Fall Eotaxin noch ausgeschüttet, das ist auch ein Lockstoff, MIP1-Alpha, MIP1-Beta. Das heißt, es werden eigentlich bei diesen ganzen Reaktionen auch immer mehr Mastzellen, aber auch Eosinophile und auch andere weiße Blutkörperchen immer zu diesem Ort dieser praktisch proinflammatorischen Situation hingezogen. So, damit Sie das auch mal sehen, was da wirklich passiert, Sie sehen, dass so ein FC-Epsilon-Rezeptor wieder so einen klassischen Aufbau hat, den erkennen Sie wahrscheinlich schon. Hier habe ich wieder solche IG-Domänen, die wir schon kennengelernt haben, also diese 7 antiparallelen Beta-Faltblattstrukturen, das ist so ein Grundmotiv. Sie sehen, dass das IgE da zwischendrin binden kann, anhand der Sequenzen. Und Sie sehen auch, dass dieser Rezeptor wieder selber überhaupt nicht signalbefähigt ist. Sie brauchen auf jeden Fall wieder andere Proteine, die als Helferproteine die ITEMs tragen. Und immer ITEMs heißt immer Tyrosinphosphorylierung. Das heißt, Sie haben Kinasen, die das phosphorylieren, wie Lyn, haben wir auch schon kennengelernt. Zyk ist hier wieder als Erkennungsmodul wichtig. Und dann geht ein Signaling los. Und dieses Signaling, was jetzt hier losgetreten wird, soll Ihnen einfach nur nochmal erklären, dass wir auf der einen Seite hier praktisch Speichervesikelchen tragen, die eben in hohem Maße Histamine und Polyamine tragen können. Sie sehen, dass es phosphorylierungsabhängig, kalziumabhängig, PKC getrieben hier zur Degranulation kommt. Das heißt, es gibt hier praktisch einen Weg, der über die Membran läuft und das typische IP3-Signaling lostritt, was dann zum Kalzium-Release aus ER kommt. Auf der anderen Seite haben wir hier wieder ein Signaling, was über RAS RAF-Kaskade und MAP-Kinase letztendlich zur Genexpression führt, was dann verzögert zu diesen ganzen Zytokinen führt. Nochmal, TNF-Alpha ist hier wichtig, IL-6, IL-1 ist hier wichtig, das sind die typischen Moleküle. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz klassische Reaktion, die eben auch durch diese Phospholipase Alpha-2, dass eben Arachidonsäure entsteht, wo sie dann eben Prostaglandine und Leukotriene herstellen können, die dann wieder in die Subgruppen zerfallen, die wir üblicherweise kennen, und auch die natürlich wieder ihre Reaktion hervorrufen. Alles das mit diesen Mastzellen durch die Bindung von Antigenen, die auf den FC-Epsilon-Rezeptoren hier andocken können. Gut, zu den Eosinophilen will ich auch noch kurz was sagen. Die spielen jetzt für Allergiker vielleicht nicht ganz so eine große Rolle, bis hin auf die Tatsache, dass wenn die auch noch also hiermit herangezogen werden, dass sie eigentlich einen ziemlich ähnlichen Cocktail ausschütten können als Interleukine, die sie auch schon kennen. Und ich habe Ihnen wieder das hier unterstrichen, was wichtig ist, nämlich dass auch hier wieder TNF-Alpha, Interleukin 1, Interleukin 6, Wachstumsfaktoren fürs Knochenmark, die Granulozyten, Monozyten machen, Lockstoffe wie jetzt in der Falerantes, MIP1-Alpha, Eotaxin, ja, auch wieder Interleukin 4, was dann auch wieder schädlich sein kann, wenn jemand schon allergisch ist. Aber Sie wissen natürlich auch, dass diese Eosinophilen eigentlich normalerweise jetzt nicht Grund sind für eine Allergie, weil die ja normalerweise nur dann auf den Plan gerufen werden, wenn sie irgendwelche Parasiten haben, wie zum Beispiel Würmer oder andere Parasiten, einzellige Organismen, die Malaria und so weiter auslösen können. Trotzdem ist es nicht uninteressant zu wissen, dass die natürlich hier ähnliche Mediatoren ausschütten wie auch Mastzellen. Das heißt, wenn die zwei Systeme zusammenkommen, kriegen sie auf jeden Fall langfristig auch Probleme. Und das Ganze können wir auch nochmal kurz zusammenfassen. Die Mastzellen haben ein viel größeres Spektrum, was sie alles letztendlich tun können. Aber beiden gemeinsam ist, eben nicht nur neben ihren natürlichen Aufgaben wie Parasiten umzubringen, dass sie eben ein Tissue Remodeling machen. Und das ist eben genau das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, was letztendlich für diese Leute so gefährlich ist, wenn man das nicht medikamentös behandelt, dass die Gewebe, wo diese Reaktionen stattfinden, langfristig zerstört werden und damit auch nicht mehr funktional sind. Aber die üblichen Reaktionen, ich habe Ihnen das jetzt hier erklärt, ich habe Ihnen gesagt, dass, sagen wir mal, in den Bronchien hier die Bronchiokonstriktion eine große Rolle spielt. Was ich Ihnen jetzt nicht gesagt habe, ist, dass diese Mediatoren auch dafür sorgen, dass Sie einen hypomotilen Darm bekommen und dass Sie natürlich generell Inflammationen mit diesem System triggern können. Gut, zum Asthma will ich Ihnen ganz kurz noch was sagen, weil das ist, wie gesagt, für den Apotheker eigentlich am wichtigsten. Ich habe die Daten aus Amerika, Amerika hat ungefähr 280 Millionen Einwohner, 10 Millionen Menschen leiden direkt an Asthma, also sozusagen an der finalen Fassung der Allergie, wenn man so möchte. Bei uns ist es sicherlich auch nicht besser, wenn man das prozentual runterrechnet auf Deutschland. Und was eben mir halt nochmal wichtig ist, dass man das versteht. Also wir haben auf jeden Fall in den Geweben des Respirationstrakts wieder eine Mastzellaktivierung natürlich durch IgE. Wir haben das Attraktieren auch durch diese Lockstoffe von Eosinophilen, Basophilen, aber auch von den Zellen, die letztendlich das Interleukin 4 herstellen. Wir haben eine hohe Empfindlichkeit dieser Glattenmuskulatur gegenüber den Mediatoren, und zwar sind es Leukotriene. Das erste ist immer C4, die werden dann abgebaut in D4 und E4 noch. Wir haben den sogenannten Platelet Activating Factor, PAF, was auch eine massive Reaktion macht, was diese ganze Muskulatur extrem sensibilisiert, dass sie eben kontrahiert. Im Gegensatz zu dem, was im Endothel passiert, also in unseren Gefäßen, die ja dilatieren. Also hier ist ein kleiner Unterschied, der eben hier zur Kontraktion führt, dieser glatten Muskelzellen im Respirationstrakt. Was Sie wissen sollten ist, wenn jemand sowas hat, und das hängt eben mit diesen NSARs zusammen, Sie sollten, solche Leute dürfen, also Allergiker, die wirklich so eine Gefahr haben, dürfen niemals Aspirin schlucken oder andere NSARs. Und zwar deswegen, weil diese Gruppe von Medikamenten das COX hemmt und damit die Prostaglandinsynthese, das heißt, sie machen noch mehr von den Leukotrienen, wenn sie das tun. Und das heißt, sie sensibilisieren sich noch mehr gegenüber Asthma. Also solche Leute sollten wirklich aus Gesundheitsgründen solche Medikamente überhaupt nicht zu sich nehmen. Sie sollten auch keine Antihistaminika geben, aber nicht, weil die nicht wirken, sondern weil die Konzentration der Antihistaminika so hoch sein müsste, dass sie komplett von den Nebenwirkungen erschlagen werden. Das heißt, auch das ist kein applikables System, wo Sie eben wie normalerweise Allergiker einfach ein Antihistaminika nehmen dürfen. Also keine NSARs, keine Antihistaminika, wenn jemand Asthma hat. Was Sie tun können, ist aber, dass Sie natürlich andere Substanz lassen, die Sie wahrscheinlich auch wieder besser kennen wie ich, geben dürfen. Und zwar können Sie diese Moleküle, über die es jetzt hier geht, nämlich Glucocorticoide oder auch diese Chromoglyzinsäure, die auch Chromolyn genannt wird, Epinephrin und Theophylline, können Sie alles als inhalative Medikamente zu sich nehmen. Das ist also der Grund, warum die Leute immer so ein Spray haben, das sie dann inhalieren, mit einem kurzen Stoß. Und ich will Ihnen kurz erklären, was Sie machen. Die Chromoglyzinsäure, die Sie oben sehen, ist ein typischer Mastzellinhibitor, das heißt, der verhindert oder inhibiert ein bisschen diese Degranulation. Das ist also ein Stabilisator für Mastzellen. Und Epinephrin und Theophylline stehen hier unten, was die machen. Sie können nämlich mit beiden Medikamenten muskelrelaxierend wirken. Und zwar liegt es eben daran, dass Epinephrin das intrazelluläre Zyklo-AMP nach oben reguliert, was muskelrelaxierend wirkt, beziehungsweise Theophylline verhindert die Spaltung von Zyklo-AMP. Selbst wenn Sie niedrige Level haben, wird es nicht mehr abgebaut. Und beides wirkt eben in dem Fall muskelrelaxierend, sodass Sie praktisch diese Reaktion hier, die Bronchokonstriktion, partiell wieder aufheben können. Das Problem ist nur, das Wirkprofil von Theophylline ist nicht optimal, deswegen haben die Leute natürlich sich im Laufe der letzten Jahrzehnte wirklich Gedanken gemacht, wie man sowas verbessern könnte. Und das werde ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Nämlich, wir haben eine mittlerweile sogenannte Reliever für die sogenannte Akuttherapie und wir haben die sogenannten Controller für die sogenannte Langzeittherapie. Und was sich dahinter versteckt, ist einfach, dass wir kurzwirksame Beta-2-Sympathomimetika verwenden heutzutage. Und diese steuern sozusagen die Muskelrelaxation in den Bronchien. Man nennt die auch ab und zu mal aus dem Englischen kommenden RABA für Rapid, also Beta-2-Sympathomimetika. Und die Medikamente, die, glaube ich, derzeit auf dem Markt sind, heißen Phenoterol, dieses Salbutamol und dieses Terbutalin. Die wirken bereits nach 30 Sekunden und haben eine Wirkzeit von ungefähr 3 bis 5 Stunden. Was natürlich ganz interessant ist, wenn jemand wirklich so einen akuten Anfall hat. Theophylline wirkt wirklich zu langsam, deswegen ist es ein bisschen problematisch. Was aber wichtig ist, und das sollte jedem klar sein, das ist natürlich nur eine symptomatische Behandlung. Das heißt, Sie können eigentlich die zugrunde liegende Entzündungsreaktion oder eben Ihr allergisches Verhalten damit ja nicht aufheben. Das heißt, das wirkt also immer nur dann, wenn dieser Anfall da ist, aber die Krankheit ist deswegen nicht verschwunden. Bei den Kontrollern macht man es sich eigentlich relativ einfach. Man nimmt inhalative Glucocorticoide. Das sieht man dann im Englischen ICS für Inhalative Glucocorticoid oder Glucosteroids, heißt Fumoterol und Salmeterol. Die haben generell diesen entzündungshemmenden Effekt, wie alle Glucocorticoide. Und die Nebenwirkung, die hier natürlich auftritt, wenn jemand sowas regelmäßig nehmen muss, und das müssen Sie regelmäßig nehmen, ist natürlich, dass Sie leicht Gewicht zunehmen können. Es gibt auch Leukodrien-Antagonisten. Nochmal, Leukodriene sind diejenigen Moleküle, die diese Muskulatur extrem sensibilisieren für die Kontraktion. Und da gibt es dieses Montelukast. Das ist ein relativ neues Medikament, was man Asthmatikern geben kann. Und da gibt es noch inhalativ langwirkende Beta-2-Sympathomimetika, die Kombination aus Glukokortikoiden und bestimmten Substanzen, die jetzt hier auch nochmal aufgeführt sind, die man den Leuten geben kann. Aber auch hier hat man natürlich eine Langzeittherapie. Aber das ist, sagen wir mal, das Instrumentarium, mit dem also solche Leute leben müssen. Also wenn jemand einen akuten Anfall hat, muss er sich natürlich irgendwas inhalieren. Und das sehr schnell wirksam natürlich sein muss, weil die Leute haben wirklich Angst zu ersticken, das ist klar. Aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, wie man langzeitig die Leute sozusagen desensibilisiert über Medikamente. Die einzige Alternative, die wir noch haben, ist das, was hier oben steht, eine sogenannte Desensibilisierungsreaktion durchzuführen. Wobei jemand, der wirklich allergisch ist, da auch viel negative Erfahrungen sammeln kann. Was beim Hyposensibilisieren eigentlich gemacht ist, dass man erstmal herausfinden muss, welches Allergen ist eigentlich für mich relevant. Wenn man das weiß, dann macht man einen Trick, einen wirklichen Trick. Man spritzt eben kleine Mengen dieses Allergens, aber unter die Haut. Und man hofft darauf, wenn man das tut, dass im Körper letztendlich Antikörper dagegen gebildet werden und diese Antikörper jetzt aber nicht IgE sind, sondern IgGs. Also man versucht, eine kompetitive Situation herzustellen zwischen den neuen Antikörpern, die ich gegen dieses Allergen mache, und denen, die bereits existieren. IgEs sind groß, weniger mobil wie IgGs. Das heißt, man hofft dann, wenn jemand wirklich mit dem Antigen konfrontiert ist, dass die kleinen IgG schneller am Ziel sind, das Antigen packen und wenn es gebunden ist, ist es weg und ist nicht mehr dem IgE-System zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert, das dauert bloß, also ich meine, das kann sich jeder vorstellen, das dauert 2 Jahre, sowas durchzuführen. Und viele Leute sind da wenig compliant, wie man so schön immer in der Pharmaziesprache sagt, das wirklich durchzustehen und dann passiert meistens noch was, dann switcht es in ein anderes Antigen hinein, dann fängt man wieder von vorne an. Und das ist für die Leute alles andere als ein Spaß, sowas durchzuführen. Und jeder, der schon mal sowas gemacht hat, weiß, dass es ziemlich frustrierend sein kann auch. Und deswegen helfen sich natürlich viele Leute, die, sagen wir, jahreszeitabhängig Allergien haben, einfach damit zum Arzt zu gehen und sich Prednisolon spritzen zu lassen als Depotspritze und dann halt 6 Wochen lang einfach Ruhe zu haben. Das ist eigentlich das, was die meisten Leute halt machen. Aber wie gesagt, auch das ist nicht so ganz ungefährlich, weil das ist natürlich zum Beispiel nicht besonders gut für unseren Knochenbau, wenn man sich sowas spritzt. Aber es wirkt natürlich sofort und die Leute haben sofort ihren Effekt. Wie gesagt, wenn man das hier durchziehen möchte, es gibt auch viele Leute, die werden ihre Allergien wirklich so los, ist es eigentlich ein sicherer Weg. Dieser Weg hier, sich jedes Jahr oder auch ein- oder zweimal so eine Spritze setzen zu lassen, ist auf Dauer nicht gut für unseren Knochenbau. Also es wirkt eben da fördernd auf Osteoporose und je älter man wird, umso weniger sollte man eigentlich sowas hier machen, weil es einfach gefährlicher wird. Aber wie gesagt, meistens macht man das ja auch, wenn man jung ist, ja? Noch Zeit hat. So ist es. Also wie gesagt, das sind, sagen wir mal, die Handwerkszeuge, die wir heute haben. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber man kann zumindest den Leuten, sagen wir mal, in ihren akuten Situationen helfen oder eben auch für ein paar Wochen im Jahr Allergien praktisch verschwinden lassen. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende mit dem Thema und ich will jetzt zum Schluss Ihnen noch mal ein bisschen was zu HIV erzählen. Vieles von dem werden Sie sicherlich auch kennen, aber ich möchte mal mit dem ersten Bild Ihnen noch mal klar machen, dass wir, sagen wir mal, hier in Europa in einer relativ günstigen Situation leben. Aber dass es natürlich nicht überall auf der Welt so ist und dass wir eigentlich im Moment wieder massiv steigende Tendenzen von HIV-Infektionen haben. Und das beunruhigt uns. Und ich kann Ihnen nur sagen, also ich habe das hautnah miterlebt, wirklich hautnah miterlebt, weil als ich mein Diplom gemacht habe, kam praktisch zum ersten Mal die Geschichte mit HIV auf. Und das war, kein Mensch wusste damals, was das eigentlich wirklich ist. Also wir haben praktisch, ich habe praktisch in meiner, sagen wir mal, in mehr oder weniger in Ihrem Alter sozusagen mitgekriegt, dass hier plötzlich ein neuer Virus da ist, der erstmal ein bestimmtes Klientel natürlich betroffen hat, bis man begriffen hat, dass es eben ein Virus ist, der wirklich für uns gefährlich ist. Wir haben in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig viele, wir haben 2011 ein bisschen mehr als 3000 Neuinfizierte, aber jeder Neuinfizierte ist ein neues Problem, was wir hier generieren. Aber wie gesagt, da wo es grün ist, lebt man relativ sicher. Aber wo es sich halt massiv verändert, ist in dem Raum, aber auch hier in diesem Raum hier, wo wirklich unzählige Neuinfizierte jedes Jahr auftreten und die wiederum natürlich die Krankheit weitergeben können. Also so ganz trivial ist es nicht. Wir haben ungefähr auf der Welt 4,9 Millionen Neuinfizierte pro Jahr und wir haben auch ungefähr 3,1 Todesfälle im Jahr. Ich glaube, weil den meisten Leuten vielleicht nicht klar ist, dass selbst mit den besten Medikamenten, die wir heute haben, eigentlich letztendlich, bis auf wenige Ausnahmen, wo bestimmte Virusmutanten vorhanden sind, jeder an AIDS noch stirbt. Also das ist auf jeden Fall nicht so, dass man denken sollte, das kann man heilen oder man kann damit praktisch ewig leben. Es gibt auch 10% der Neuinfektionen, die komplett resistent sind gegen bestehende Therapien, sodass man sich schon wieder neue Gedanken machen muss, wie man das therapieren kann. In Deutschland ist es nicht, also gibt es, wie Sie hier sehen können, bestimmte Zentren, Sie leben hier, ja. Und was ich eigentlich erschreckend finde, ist, dass im Laufe von 4 Jahren wir schon mal hier wieder fast eine 20-prozentige Steigerung der Neuinfektionen in Gesamtdeutschland haben. Aber Sie sehen ja Berlin, Hamburg, Ruhrpott, Frankfurt, München, Großstädte, wo sowas natürlich bevorzugt auftreten kann. Gut, ganz allgemein, ich hoffe, Sie wissen und haben schon mal sowas gesehen. Was ist eigentlich ein Retrovirus? Und darum geht es hier. Retroviren sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sogenannte LTRs tragen, die asymmetrisch aufgebaut sind. Also Sie sehen hier U3RO5 im Genom. Ist es so, aber im Virus, das ist dieses Transkript, was im Virus verpackt ist, ist nur RO5 auf der Seite U3R, also die überlappen praktisch nur noch in diesem R-Bereich. Was wirklich im Virus als RNA verpackt wird, das ist die provirale Sequenz in der DNA. Und was Sie eigentlich nur wissen müssen, ist, das Ding wird in ein kleines Kapsid verpackt. Es klaut sich ein bisschen Membran von seiner infizierten Zelle. Das heißt, man hat eine Hülle außenrum, die besteht aus der ursprünglichen Membran mit eingelagerten viralen Enf-Proteinen. Dieser Virus muss in der Regel extern reifen über Proteasen. Und dann müssen Sie die nächste Zelle infizieren und können dort wieder Ihr Genom in das Genom dieser neuen Zelle rein integrieren. Das heißt, Sie haben einen Copy-Paste-Mechanismus, wie man es schön neuerdeutsch sagt. Also nicht das Gutenbergsche Prinzip, aber der Virus macht im Endeffekt genauso. Der kopiert sich in der Zelle hier als RNA und integriert sich letztendlich als DNA in der neuen Zelle. Das heißt, Sie kriegen dieses Ding nie wieder los. Wenn es in einer Ihrer Zellen ist, dann können Sie darauf warten, wann die nächste Zelle infiziert wird, die nächste Zelle infiziert wird. Sie kriegen das Ding nie wieder los. Das ist kein Transposon, was sich wieder exzessiert, sondern das macht Copy-Paste. Das ist wichtig. Beim HIV ist das Genom, das bei einfachen Retroviren aus Gag, Pol und Env besteht, ein bisschen komplizierter. Das ist also ein Virus, der jede Menge unterschiedlicher offener Leseraum hat, die auch zum Teil durch Splicen entstehen können, indem man also bestimmte Teile hier deletiert. Und wie gesagt, Gag macht das Kapsid normalerweise von dem Virus. Pol ist ein Leserahmen, wo sie reverse Transkriptase kodieren, die Protease, die Integrase und auch eine Ribonuklease kodieren. Das heißt, dieses Peptid wird auch nochmal in 4 Teile zerschnitten, damit sie dann hier 4 Enzyme machen können. Env ist das Oberflächenprotein, was in die Wirtsmembran eingebaut wird und mitgenommen wird vom Virus, damit sie die nächste Zelle infizieren kann. Im Endeffekt ist das sozusagen, sind das die Moleküle, mit denen sie an ihre Zielzellen wieder andocken können. Und dann gibt es eben sogenannte akzessorische Proteine, die eigentlich relativ interessant sind. Sie haben hier zum Beispiel WIF. WIF ist so ein kleiner Leserahmen hier, der erhöht die Infektiosität von diesem Partikelchen. VPR ist praktisch ein kleines Protein, das die virale DNA selektiv in den Zellkern einschleust, damit es dort wieder in die DNA integrieren kann. TAT ist wichtig, weil es dafür sorgt, dass dieser Virus sehr effizient in den Zellen transkribiert werden kann. REF ist ein Faktor, der selektiv die virale RNA aus dem Zellkern ins Zytosol bringt, damit dort die Proteine hergestellt werden kann. Und VPU und NEF helfen dazu, dass infizierte Zellen unsichtbar werden. Und zwar deswegen, weil VPU dafür sorgt, dass CD4 verschwindet und diese T-Helferzelle, die hier infiziert wird, praktisch nicht mehr ausschaut wie eine T-Helferzelle und damit eigentlich vom System nicht mehr richtig erkannt werden kann. Und außerdem wird über NEF neben CD4 auch MHC1 runterreguliert. Das heißt, die CD8-positiven T-Zellen erkennen praktisch nicht mehr, dass diese Zelle wirklich infiziert ist. Aber sie werden auch nicht gut von NK-Zellen erkannt. Das heißt, wenn ein Virus wie dieser hier in der T-Helferzelle drin ist, wird die praktisch nicht mehr sichtbar für unser normales Immunsystem, um solche Zellen zu eliminieren. Im Gegenteil, es gibt noch ein paar andere Tricks, solche infizierten Zellen sezernieren Proteine nach außen, die andere Zellen, die gar nicht infiziert sind, so ausschauen lässt, wie wenn sie infiziert werden. Also das ist ein ziemlich böser Trick, was da dahinter steckt, dass man praktisch diese Zellen unsichtbar macht. Wenn dieser Virus in Latenz geht, und das tun die ja über lange Zeit, sind diese Zellen jetzt nicht unbedingt visibel für unser Immunsystem, dass sie gekillt werden, obwohl sie ein Virus in sich tragen. Gut, hier sehen Sie mal so einen kompletten Virus. Sie sehen hier innen drin eine bestimmte Form des Nukleokapsids, wo die zwei Stränge von der RNA mit Enzymen hier drin eingelagert sind. Sie sehen draußen noch eine Hülle und außenrum die Membran mit diesem Enf-Protein, wobei das Enf-Protein in zwei Teile geschnitten wird, nämlich ein sogenanntes GP120 und ein sogenanntes GP41-Molekül. Und den brauchen Sie zum Andocken. Und wo Sie andocken, sehen Sie hier. Sie brauchen zum Andocken sogenannte Chemokinrezeptoren, das ist CXCR4 in der Regel, und das sogenannte CD4, was ja typisch ist für T-Helferzellen. Das heißt, ich brauche zwei Rezeptoren, um auch zu erklären, warum dieser Virus so tropisch ist für T-Helferzellen. So, was hier passiert, ist ein ziemlich lustiger Mechanismus, den ich ganz kurz erklären möchte. Dieses GP120 wird praktisch von dem CD4 gedockt, wie Sie das hier sehen können. Und dieses GP41 ist ein trimeres Molekül, also drei davon, die jeweils aus zwei Helices bestehen, die aber eingeklappt sind. Also Sie haben praktisch eingeklappte Helices, die verstecken sich hier hinter dem GP120. Wenn der Virus wenn das jetzt hier passiert, dann ändert er ein bisschen die Konformation, der kommt also näher hier dran. Und dann sehen Sie, dass praktisch jetzt diese jeweils Doppelhelices ausgeklappt werden und Sie können jetzt praktisch die zwei Membranen miteinander verkoppeln, einmal die Virusmembran, einmal die Zielzellmembran, und es sorgt letztendlich für die Fusion. Also das ist ein ausgeklügelter Mechanismus, der dockt erst leicht an, wenn er sich sozusagen verankert hat, kommt dann ein bisschen näher, ja, und dann kommt praktisch ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Membran festgehalten wird und nicht mehr weg kann. Und so infiziert HIV normalerweise T-Helferzellen. Wenn das jetzt dann passiert ist, sehen Sie, wie dieses interne mit dieser speziellen Form ausgestattete Nukleokapsid freigesetzt wird in der Zelle. Die zwei RNAs werden im Zytoplasma revers transkribiert und diese provirale DNA wird dann in den Zellkern geschleppt, wo sie integriert, um dann eben neue RNA-Moleküle herzustellen, um das ganze Spiel wieder von vorne losgehen zu lassen. Sie müssen also die ganzen viralen Proteine hier exprimieren und Sie sehen, es wird dann wieder verpackt als RNA, dann gibt es ein Budding mit diesem GP120, GP41 und dann kriegen Sie ein Virus. Was hier leider in dem Bild nicht gut ist, wenn ein Virus aus einer Zelle rauskommt wieder, sieht man im Zentrum noch nicht diese Form, sondern durch Proteolyse wird praktisch dieses cone-shaped Teil hier in der Mitte eigentlich erstmal hergestellt und dann ist der Virus erst wieder infektiös. In der Form ist der Virus völlig ineffektiös. Infiziert keine Zellen, bevor er nicht diese fertige Form mehr hat. Das werden Sie nachher noch sehen, das ist ein neuer Approach, wie man eventuell diesen Virus daran hindern kann, andere Zellen zu infizieren. So, das ist nur nochmal, dass Sie hier ein paar interessante Sachen sehen, nämlich zum Beispiel die Anzahl der CD4-positiven Zellen bei einem HIV-infizierten Menschen. Sie sehen am Anfang, wenn Sie wirklich eine Virusinfektion haben, kriegen Sie eine massive Viremie, das sind die Virenpartikel, die man feststellen kann, und dann verschwindet dieser Virus, der geht in Latenz. Und das kann der über Wochen, aber meistens eben für Jahre. Und trotzdem sehen Sie, dass im Laufe dieser Zeit Ihre T-Zellen immer, immer, immer weniger werden. Und wenn Sie in dem dritten Semester gut aufgepasst haben, wissen Sie wahrscheinlich auch noch, dessen Zellen, die kann man als Erwachsener nicht wieder substituieren, wenn die mal weg sind, sind die weg. Das heißt, Sie haben einen permanenten Abfall Ihrer T-Helferzellen und dann kommt dieser Punkt, wenn Sie unter 300 Zellen pro, in dem Fall Kubikmillimeter CD4-positive Zellen sind, merkt es der Virus und Sie kriegen die finale Viremie und Sie haben also jemand, der an AIDS stirbt, ist voll bis oben hin mit AIDS-Viren. Und das ist also das Worst-Case-Szenario für jeden Pathologen, weil es gibt nichts Infektiöseres wie einen toten HIV-Patienten. Der ist voll bis oben hin mit diesen Viren. Woher der Virus das weiß, dass die T-Zellen nicht mehr da sind, weiß ich nicht. Die Viren hier kommen erstaunlicherweise auch nicht aus den CD4-positiven T-Zellen, sondern die kommen aus Makrophagen. Makrophagen sind nur beim Menschen erstaunlicherweise auch CD4-positiv. Das heißt, Makrophagen werden infiziert, sterben aber nicht. Und wenn der Virus sozusagen spürt, dem Host, den ich infiziere, geht es nicht mehr gut, macht er nochmal diese finale massive Viremie aus den Makrophagen heraus und macht diesen sterbenden Menschen zu einem hochinfektiösen Träger, wenn man so möchte. So, was gibt es für Lösungsansätze? Etwas, was Sie natürlich vielleicht schon gehört haben, ist, man verwendet bei HIV-Patienten die sogenannte HART-Therapie. Die besteht aus einer Kombination von sogenannten nukleosidischen Reversetranskriptase-Inhibitoren, die heißen auch NRTIs, sogenannten nicht-nukleosidischen Reversetranskriptase-Inhibitoren, das sind die NNRTIs, und sogenannte Protease-Inhibitoren, die hier wirken. Das heißt, man versucht mit diesen beiden Klassen das Kopieren von RNA in DNA zu blockieren, und man versucht über Protease-Inhibitoren praktisch hier die Reifung der Partikel zu blockieren. Das ist eine Möglichkeit. Ich werde Ihnen gleich noch was zu den Fusionsinhibitoren sagen, weil wenn der Virus mal in der Zelle drin ist, ist es hart. Erstens mal, wenn er hier integriert ist, kriegen Sie den nie wieder los. Eigentlich wäre es viel intelligenter, wenn wir schon verhindern würden, dass solche Viren überhaupt noch in Zellen hineingelangen. Und auch da gibt es Ansätze dafür. Was ich Ihnen jetzt gleich erzählen möchte, sind sogenannte Virus-Entry-Inhibitoren. Die würden natürlich generell dafür sorgen, dass keine neuen Zellen infiziert werden. Das heißt, sie erhalten ihre T-Zellen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Diese ganzen Sachen hier, die ich Ihnen gerade genannt habe, also die HART-Therapie, funktioniert sehr gut, aber sie hält letztendlich die Krankheit nicht auf. Und ich werde Ihnen hier nochmal was zu diesen Reifungsinhibitoren sagen, die dafür sorgen, dass ein HIV-Virus, der freigesetzt wird, überhaupt nicht mehr infektiös ist. Also ich werde Ihnen über diese zwei Sachen hier nochmal was erzählen. So, hier ist nochmal der Mechanismus, wie der Virus, also hier oben ist der Virus, letztendlich hier andockt über diesen Chemokinrezeptoren und CD4 und was hier passieren muss. Und was man weiß schon seit langer Zeit ist, nach dem primären Docking findet hier eine Konformationsänderung statt, die in dem anderen Bild vorher ein bisschen besser zu sehen war. Der blustert sich so ein bisschen auf, das GP120, damit es näher an die Zielmembran hinkommt. Und man kann diesen Schritt hier komplett inhibieren mit dem Antikörper, der das sozusagen einfriert. Der friert das Protein ein und hindert es daran, diese Konformationsänderung durchzuführen. Und das ist eine Entwicklung, die hat Robert Gallo hauptsächlich vorangetrieben. Robert Gallo ist einer der Mitentdecker von HIV, zusammen mit dem Franzosen. Und der hat jahrzehntelang versucht, eben genau dieses, so ein Entry-Inhibitor zu machen, indem er einen rekombinanten Antikörper entwickelt hat, der genau diese Situation einfriert, bevor es dazu kommt. Das heißt, auch dieses Helix-Bundle, was Sie vorhin gesehen haben, kann nicht mehr ausklappen. Also es muss praktisch, das GP120 muss sich sozusagen innen aufmachen, damit das Helix-Bundle wirklich die andere Membran penetrieren kann. Eine andere Sache, die hier in Frankfurt entwickelt worden ist, die ich extrem spannend finde, ist, man hat einen Trick gemacht, einen sehr intelligenten Trick. Man hat hier einfach eine Transmembrandomäne mit einem langen Linker gekoppelt und hat praktisch eine so eine Helix hier genommen und hat die einfach in T-Zellen exprimiert. Und wenn Sie T-Zellen mit diesem sogenannten T20 oder jetzt heißt es mittlerweile C36-Peptid praktisch beschicken, also auf der Oberfläche solche Moleküle sind, dann verhindern Sie, dass der Virus in die Nähe der Membran gelangt. Weil der wird praktisch, also dieses Helix-Bundle, was hier eingeklappt ist, hat natürlich einen Grund. Die Helices passen perfekt zueinander und klappen dann irgendwann mal auf. Wenn Sie jetzt praktisch so eine Helix anbieten, dann fangen Sie praktisch dieses GP41 ab, bevor es überhaupt in der Nähe der Membran ist und es kommt nicht mehr zum Membrankontakt und damit verhindern Sie ganz effektiv die Infektion. Die erste Gentherapiestudie, die jetzt da läuft, war allerdings nicht so toll mit dem T20, deswegen haben wir jetzt ein verbessertes gemacht mit dem C36. Die Studie wird jetzt gerade initiiert, aber es ist sehr effektiv. Also Sie retten praktisch über eine Gentherapie Ihre T-Zellen. Also man nimmt HIV-Leute, holt sich T-Zellen raus, infiziert die mit dem Konstrukt, das dieses Ding hier exprimiert, gibt es wieder dem Typen zurück oder der Frau und die ist dann gefeit vor weiteren Infektionen. Und das funktioniert wahrscheinlich mindestens genauso gut wie das und ist wahrscheinlich relativ viel einfacher durchzuführen, als die ständige Gabe natürlich von Antikörpern zu machen, um das zu verhindern. Wenn Ihre T-Zellen damit bestückt sind, sind sie praktisch nicht mehr infizierbar. Also ein neuer Approach, der hier aus Frankfurt, wie gesagt, in klinischen Studien sich befindet, der möglicherweise eine Rettung ist für viele HIV-Infizierte, weil sie praktisch ihren Status ihrer T-Zellen damit erhalten können. So, und ich will ganz zum Ende will ich Ihnen noch was zeigen. Etwas, was Sie auch nachlesen können, weil das nämlich schon seit 7 Jahren in der PharmUZ-Ausgabe mal beschrieben worden ist. Es gibt hier ein Betulinsäure-Derivat aus dem Myrtengewächs, das heißt PA475. Und diese Substanz macht was ganz Verrücktes. Das verhindert, dass dieses innere cone-shaped Teil hier, wo das Genom des Virus drin ist, das ja proteolytisch so maturiert wird, dass das genauso ausschaut, sondern man stellt eben fest, dass das da drin komplett deformiert vorliegt, wenn man diese Substanz hergibt. Und man hat es klinisch mittlerweile getestet, es gibt sehr große Studien mittlerweile dazu, man hat festgestellt, dass diese Natursubstanz genauso effektiv funktioniert wie die herkömmliche Harttherapie. Und zwar kann man die Viruspartikel in der Peripherie um 2 Logstufen nach unten drücken. Also das heißt, die ganzen Neuinfektionen werden deutlich weniger und so weiter. Es ist exakt so effizient wie die derzeitige Harttherapie, wenn man dieses Zeug schluckt. Und das ist, wie gesagt, in mehreren Studien mittlerweile klinisch bestätigt worden. Das heißt, man hat jetzt sozusagen einen Maturationsblockierer. Das heißt, der Virus kommt aus der Zelle, das da drin ist noch kreisrund. Man nimmt dieses Betulinsäurederivat und es formt sich praktisch nie richtig diese Struktur hier, die wichtig ist, damit dieses Partikel infektiös ist. Und wie gesagt, das wird sicherlich auch jetzt eingesetzt, um HIV-Patienten zu behandeln. Ist aber irgendwie total lustig, dass man da eigentlich nur eine Pflanze dazu braucht. Ja. Ja, so wie man früher auf der Wiese Phytotherapie machen kann und es genauso wichtig ist, wie haben Sie die Liste vorhin genau gesehen, was das für ein Cocktail ist aus verschiedenen Molekülen, die Leute da schlucken müssen jeden Tag. Also es ist schon erstaunlich, dass die Natur auch hier anscheinend Moleküle entwickelt hat, die sehr potent wirksam sind und mindestens genauso wirksam sind wie das. Das heißt, wenn Sie sich mal kurz überlegen, wenn man, sagen wir, das alles kombiniert, also selbst eine Gentherapie vielleicht sogar macht, dann haben die Leute natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, sehr lange zu überleben. Wie gesagt, es gibt keine Garantie, dass man es wirklich überlebt, aber sagen wir so, die Tendenzen zeigen in die Richtung, dass die Leute sich auf jeden Fall Hoffnung machen können. Früher, als man das nicht wusste, sind die Leute nach 3 Jahren tot gewesen. Heute leben HIV-Patienten 15, 20 Jahre lang, ohne dass sie überhaupt AIDS-Syndrome bekommen können. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben HIV als so ein Prototyp von so einem modernen Virus, der eben nicht nur Gag, Pol und Enf hat. Der killt natürlich dummerweise eins unserer wichtigsten Zellen, nämlich T-Helferzellen. Alle Retroviren arbeiten nach Copy-Paste-System. Das heißt, eine infizierte Zelle heißt, dass sie in 10 Jahren Millionen davon haben. Und was mir eben wichtig ist, ist, dass neben der Therapie, wie Sie dies eigentlich kennen und auch wahrscheinlich lernen, dass wir selektive Antikörper produziert haben, also rekombinante Antikörper, die diese Konformationsänderung von GB120 komplett blockieren können. Aber das bedeutet halt, jeden Tag sich sowas spritzen zu müssen. T20 oder C36, wie es jetzt heißt, ist eigentlich ein Trick, sozusagen den Virus clever auszutricksen. Das heißt, wenn der Virus denkt, er dockt jetzt an irgendwas, wird er praktisch festgehalten von der Helix, die genauso ausschaut wie er. Ja. Dieses PA475 macht einen Maturationsblock und deswegen gibt es zwar Viren, aber nicht mehr infektiöse Viren. Das heißt, man kann damit auch die Anzahl der Neuinfektionen natürlich von peripheren Viren komplett hemmen. Und es gibt noch etwas, was ich Ihnen jetzt nicht gesagt habe, aber Flavopyridol hemmt die virale Transkriptsynthese, sodass sie auch deutlich weniger also RNA haben, die verpackt werden kann und sie machen damit auch deutlich weniger Viren. Gut, damit bin ich am Ende. Ich möchte Sie an das aber auch noch erinnern, dass Sie nicht vergessen, dass es hier am 10. Januar mit Professor Dingermann weitergeht. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben was gelernt hier bei mir und wir sehen uns sicherlich wieder in einem Jahr, wenn Sie bei mir wieder... Da fehlt die 1, sorry. Gut. Könnte irgendjemand mir einen ganz großen Gefallen tun? Geht jemand jetzt nicht rüber in H5 von euch? Könnt ihr ja zum Pförtner gehen und Mikrofon abgeben? Super, danke dir.